muss ich am heutigen Sonntag mal was loswerden. Wenn ich die Bibel lese, dann erlebe ich es immer wieder, dass sich da so schockierende Momente in mir einstellen. Und ich denke, dieser Jesus, das war echt ein krasser Typ. Die Menschen, denen Jesus damals begegnet ist, waren von dem, was Jesus getan oder gesagt hat, mindestens verwundert. Meistens aber eher verstört bis richtiggehend aufgebracht. Und mir selbst geht das immer wieder auch genauso. Jesus nahm wirklich kein Blatt vor den Mund und er forderte die Menschen heraus, wo es nur ging. Vor allen Dingen jenen Menschen, die ein gläubiges und rechtschaffenes Leben geführt haben, löste das radikale Verhalten und das radikale Reden von Jesus regelmäßig Empörung aus. Und ich bin ziemlich sicher, dass das heute nicht anders wäre, wenn Jesus plötzlich in unserer Gemeinde hier und heute aufschlagen würde. Und ich glaube, dass Jesus auch uns, die wir ihm teilweise schon sehr lange nachfolgen, Dinge zu sagen hätte, die es in sich haben und die uns teilweise ganz schön herausfordern, die unsere Glaubensvorstellungen ganz schön auf den Kopf stellen. Und für diese Annahme muss ich nicht irgendwelche theoretischen Konstrukte entwerfen, was Jesus uns heute wohl sagen würde, wenn er hier durch unsere Kapellentür schreiten würde, sondern für diese Annahme reicht ein schlichter Blick in die Bibel, auf das, was er uns schon längst gesagt hat. Und was das war, das hatte es teilweise echt in sich. Eine Kostprobe? Gern. Ich lese uns aus Markus 2, die Verse 18 bis 22. Einmal, als die Jünger des Johannes und die Pharisäer fasteten, kamen einige Leute zu Jesus und sagten, die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer fasten. Warum fasten dann deine Jünger nicht? Jesus gab ihnen zur Antwort, können etwa die Gäste bei einer Hochzeit fasten, während der Bräutigam noch bei ihnen ist? Solange sie den Bräutigam bei sich haben, können sie doch nicht fasten. Es kommt allerdings eine Zeit, wo ihnen der Bräutigam entrissen sein wird. Dann, an jenem Tag, werden sie fasten. Niemand flickt ein altes Kleid mit einem neuen Stück Stoff, sonst reißt das neue Stück wieder aus und der Riss im alten Stoff wird noch größer. Auch füllt niemand jungen Wein in alte Schläuche. Er gärt ja noch und würden die Schläuche dann zum Zerplatzen bringen. Und der Wein samt den Schläuchen wäre verloren. Nein, jungen Wein füllt man in neue Schläuche. Soweit das Jesuswort. Ich sagte es schon, von Anfang an ging Jesus ziemlich unorthodoxe Wege in seiner Verkündigung. Das ging schon mit der Berufung seiner Jünger los. Anstatt als ehrwürdiger Geistlicher eine strenge Auslese seiner Schüler vorzunehmen und nur jene Männer in seine Nachfolge zu rufen, die entweder besonders intelligent oder besonders gebildet oder heilig oder zumindest privilegiert waren, beruft sich Jesus Menschen aus damals, eher fragwürdigen Milieus. So finden sich einfache Fischer unter seinen Schülern, ein Zöllner und ein Aufständischer aus der Guerillatruppe der Zeloten. Diese Berufungen, die waren damals ein absoluter Tabubruch, ein No-Go für einen Geistlichen, für einen ehrbaren Rabbi, der Jesus ja zweifelsohne war. Diese ersten Jünger waren gesellschaftlich gesehen derart ungeeignet, Schüler eines Rabbis zu werden, dass wir diese Leute heute wohl eher nicht in die Gemeindeleitung wählen würden. Dann erregte seine erste Predigt in der Synagoge von Kapernaum so viel Aufsehen, dass sie die öffentliche Ordnung ernsthaft in Gefahr gebracht hat. Direkt danach setzt er sich mit Zöllnern und Sündern und Prostituierten an einen Tisch und feiert mit ihnen. Eine Aktion, die übrigens maßgeblich dazu beigetragen hat, dass Jesu Feinde ihn später als Fresser und Weinsäufer beschimpfen würden. Naja, und dann mit der Sabbatruhe, einem der wesentlichsten Alltagsgebote der damaligen Zeit, nahm Jesus es auch nicht so ganz genau. Und mit all dem, liebe Gemeinde, befinden wir uns erst im zweiten Kapitel von insgesamt 16 im Markus-Evangelium. Ganz am Anfang. Jesus hat von Anfang an Vollgas gegeben und sein Handeln war nicht immer nur reformierend, sondern oftmals echt revolutionär. Und in unserem Predigttext tritt Jesus dann also gleich in das nächste Fettnäpfchen des religiösen Establishments. Obwohl das Wort Fettnäpfchen ist eigentlich eine zu niedliche Formulierung für das, was Jesus hier sagt. Fettnapf, Fettwanne. Diese Worte sind wohl treffender. Denn nachdem Jesus fragwürdige Menschen zu seinen Jüngern beruft, nachdem er radikal gepredigt hat und sich zum Herrn über den Sabbat ausgerufen hat, geht es ihm jetzt um das Fasten. Das Fasten gehörte für fromme Juden unbedingt zu ihrem Leben dazu und war annähernd so wichtig wie das Halten der Sabbatruhe. Nun wurde von einem Wanderprediger wie Jesus selbstverständlich erwartet, dass er und seine Jünger ebenfalls fasten. Doch entgegen aller Erwartung ignoriert Jesus diese religiöse Sitte. Und diese scheinbare Ignoranz führte dazu, dass die Menschen an der Ernsthaftigkeit von Jesu Wirken zweifelten. Und wenn wir ehrlich sind, dann können wir diese Tendenz ja auch heute erleben. Bei einer solchen Missachtung von religiösem Brauchtum und Tradition wäre wohl auch heute so mancher fromme Versuch, die Ernsthaftigkeit von Jesu Glauben anzuzweifeln. Denn auch wir verbinden ja mit einem ernsthaft gelebten Glauben ein ebenso ernsthaftes und frommes Verhalten. Dazu gehört, dass wir von diesen Menschen den regelmäßigen Besuch der Gottesdienste erwarten oder regelmäßiges Beten oder eben auch das Fasten. Fehlen diese Dinge, so werden wir doch leicht skeptisch, was den Glauben anderer angeht. Und so wird auch Jesus hier in unserer Geschichte mit anderen frommen Gruppen der damaligen Zeit verglichen. Zum einen mit den Jüngern des Johannes und zum anderen mit der religiösen Elite der Pharisäer. Beide Gruppen waren wirklich fromm und beide versuchten ihren Glauben ernsthaft und konsequent zu leben. Und so war für beide Gruppen auch das Fasten ein zentraler Bestandteil ihres Lebens, wenn auch aus ganz unterschiedlichen Gründen. Die erste Gruppe, Johannes und seine Jünger. Sie hatten dem normalen, dem gutbürgerlichen Leben den Rücken gekehrt. Sie zogen in die Wüste und sie lebten unter einfachsten Bedingungen. Sie gingen nicht auf große Feste und sie lebten bescheiden in der Einsamkeit der Wüste. Ihre Überzeugung war, dass die Umkehr zu Gott und ein gottgefälliges Leben eben nur so gelingen kann. Du musst allem Weltlichen entsagen und dich von allem Lustvollen abwenden. Wahrhaftiger Glaube entsteht nur durch die radikale Unterscheidung von der Welt und durch allumfassende Umkehr. Diese Vorstellung ist uns gar nicht so unbekannt, oder? Christen dürfen keinen Alkohol trinken, sie dürfen nicht rauchen, sie dürfen nicht zu ausgelassen feiern, nicht ins Kino gehen oder tanzen. Auch diese Glaubensgrundsätze sind von der Idee getragen, dass sich Christen von den anderen und von der Welt unterscheiden müssen. Denn alles, was der Welt Vergnügen bereitet, das kann für gläubige Menschen nicht gut sein, vielleicht sogar gefährlich. Hinter all diesen Vorstellungen steckt ein tiefes Misstrauen gegenüber dem Leben und der Lebensfreude und bei manchem auch tief verwurzelte Schuldgefühle. Die Pharisäer, die zweite Gruppe, die hier genannt ist, sie fasteten aus einem ganz anderen Grund als die Jünger des Johannes. Die Pharisäer hatten dem Leben nicht den Rücken gekehrt. Doch auch für sie war das Fasten eine religiöse Pflicht. Jeder Jude war angehalten, mindestens einmal im Jahr, und zwar am Versöhnungstag, zu fasten. Die Frömmigkeit der Pharisäer ging deutlich weiter. Sie fasteten in der Regel zweimal in der Woche. Und dafür hatten sie dann auch spezielle Fastengewänder, die den Menschen um ihn herum zeigen sollten, dass sie, also die Pharisäer, diesen Fastendienst für Gott tun. Für die Pharisäer bedeutete Glauben, feste Regeln einzuhalten. Denn nur so ist es möglich, Gottes Willen zu befolgen. Die Pharisäer haben darum nicht nur regelmäßig gefastet, sondern sie versuchten auch, sich streng an alle Gebetszeiten und an alle Reinheitsgebote zu halten. Ihre Überzeugung war, Gott nicht außerhalb des Lebens zu finden, wie die Jünger des Johannes, sondern alles Leben unter heilige Gebote zu zwängen. Und ihre Motivation dahinter war die Überzeugung, wenn alle Juden nur einen einzigen Tag lang die Gebote Gottes vollständig halten, dann endlich würde der Messias kommen. Das glaubten sie. Wenn alle Juden alle Gebote nur einen einzigen Tag lang halten, dann würde der Erlöser der Welt endlich kommen, der von Gott versprochene Retter. Und vor diesem Hintergrund, liebe Gemeinde, verstehen wir jetzt besser, warum das Leben von Jesus und seinen Jüngern für die Pharisäer eine ernsthafte Bedrohung war. Denn durch das Nichteinhalten der Gebote wurde nicht nur ihnen, sondern nach der Überzeugung der Pharisäer, dem ganzen Volk das Heil des Erlösers verwehrt. Auch diese Vorstellung ist uns nicht gänzlich fremd. Es ist der Wunsch, dass unser Glaube aus festen Regeln bestehen soll. Und dann wird die Bibel wie ein göttliches Regelbuch gelesen, das eindeutig erklärt, wie das Leben richtig funktioniert. Und wenn wir diese Regeln einhalten, dann wird endlich alles heil und gut. In diesem Glauben spiegelt sich der nur allzu verständliche Wunsch nach Orientierung wider. Und er zeigt etwas von der Angst vor dem Leben, das ja durch Verstrickung, Unwegsamkeiten und Brüche geprägt ist. Und entsprechend hart ist dann auch die Reaktion, wenn andere Christen dieser Regel nicht befolgen. Denn ihr Verhalten wird dann als eine ernsthafte Bedrohung des eigenen Lebens empfunden. Denn die anderen bringen plötzlich Freiheit und Unordnung in ein Glaubensleben, das doch von Regelbefolgung und Ordnung bestimmt sein sollte. Die häufigste und zugegeben auch leichteste Reaktion ist dann die Behauptung, diese Leute würden Jesus ja gar nicht richtig nachfolgen. Für beide Gruppen, damals wie heute, stellt Jesus mit seinem scheinbar unbekümmerten Umgang mit dem Fasten oder auch mit dem Sabbat ein echtes Problem dar. Denn seine Lebensweise passt überhaupt nicht zu dem, was sie unter Glauben verstehen. Und seine Lebensweise passt auch überhaupt nicht zu dem, was Jesus von sich selbst behauptet, nämlich, dass er der Weg zu Gott ist, dass er der Weg zum Leben ist, dass er die Vollmacht hat, Gottes Willen zu erkennen. Und so kommt es zum handfesten Streit. Was antwortet Jesus nun den Leuten, die ihn und seine Jünger mit denen des Johannes und mit den Pharisäern vergleichen? Als erstes macht Jesus eine ziemlich simple Feststellung. Hochzeiten sind keine Fastenzeiten. Ein kluges Argument. Denn Hochzeiten im vorderen Orient waren ausgelassene und feuchtfröhliche Feste und sie dauerten meist mehrere Tage. Und schon damals war es so, dass selbst strenge Juden die religiösen Regeln gelockert haben, wenn Hochzeit gefeiert wurde. Manche Regeln wurden sogar ganz ausgesetzt. So wurden beispielsweise die regelmäßigen Gebetszeiten auf ein einziges Tagesgebet reduziert. Und auch das Fastengebot spielte zu Hochzeiten gar keine Rolle. Ein Hochzeitsfest und die Gäste fasten, das ist einfach undenkbar und es wäre auch eine Beleidigung für das Brautpaar. Und es würde auch dem Anlass nicht gerecht. Bei der Hochzeit soll ja das Leben gefeiert werden. Wir feiern, dass Gott zwei Menschen zusammengeführt hat. Und so war bei Hochzeiten das Feiern wichtiger als alles Fasten und alle frommen Gebete. Jesus stellt mit dieser Behauptung, mit diesen Worten, eine geradezu unerhörte Behauptung auf. Er sagt damit: Meine Jünger, alle, die mir nachfolgen, alle, die versuchen, mit Gott zu leben, alle, die mit mir leben, das sind Hochzeitsgäste. Wenn du ein Jünger Jesu bist, dann nimmst du damit an einem ausschweifenden Fest des Lebens teil. Und deswegen wäre Fasten, so wie es die Jünger des Johannes und die Pharisäer tun, genau das Falsche. Wir sind als Jünger Jesu Hochzeitsgäste? Die Gemeinde eine Hochzeitsgesellschaft? Wie kann das sein? Ganz offensichtlich hat Jesus völlig andere Vorstellungen davon, wie Gott zu finden ist. Sich aus dem Leben zurückzuziehen, wie das Johannes und seine Jünger getan haben, liegt Jesus völlig fern. Denn sein Vater, unser Gott, ist doch ein Gott des Lebens. Gott schenkt den Menschen Freude. Er hat die Welt mit all ihrer Fülle geschaffen. Und der Mensch soll nicht nur irgendein Teil in dieser Schöpfung sein, sondern er soll diese unfassbar schöne Schöpfung Gottes genießen. Wir sollen den Garten Eden suchen, wo immer er zu finden ist. Lebensfreude und Lebensgenuss vermeiden, das Leben, das Gott dir geschenkt hat, nicht in Ausgelassenheit leben, wie soll das bitte schön zu Gott führen? Ein Leben, das dem Leben den Rücken kehrt, kann nicht zum Gott des Lebens führen. Johannes und seine Jünger wollten zeigen, wie ernst sie es mit Gott meinen. Doch durch ihr Stehenbleiben bei der Buße und der Askese schlagen sie das größte Geschenk aus, das Gott uns gemacht hat, nämlich das Leben selbst. Und auch die Pharisäer befinden sich ganz offensichtlich auf dem Holzweg. Denn kein Regelkatalog der Welt kann das Leben beherrschen. Die Angst vor dem Leben mit all seinen Wirrungen und Tiefen und Niederschlägen lässt sich nicht durch fromme Gesetze beherrschen. Und die Angst vor Gott, die Angst, er könnte mich für alles, was ich in meinem Leben falsch mache, bestrafen, auch diese Angst wird durch fromme Regeln nicht kleiner. Wohl eher ist das Gegenteil der Fall. Und selbst wenn alle Frommen alle Gebote halten würden, so wären wir damit dem Himmel trotzdem keinen Zentimeter näher gekommen. Denn dabei fehlt es doch weiterhin an dem, was das Wichtigste ist, das Leben nämlich. Ein begnadetes Leben in Freiheit, ohne Angst, ohne Zwang, nur Liebe, die sich an Gott und an dem Leben erfreut. Jesu Sichtweise auf das Leben ist so grundverschieden zu der Sicht der Frommen seiner Zeit. Das Leben lässt sich nicht kontrollieren. Und egal, was wir auf die Beine stellen, egal, was wir leisten und vollbringen und einüben, es bringt uns den Himmel nicht näher. Aber wie wäre es denn, frage ich mich, wenn wir Gott gar nicht erst mühsam suchen müssten? Wie wäre es denn, wenn nicht Enthaltsamkeit, sondern Lebensfreude der Weg zu Gott ist? Wie wäre es denn, wenn radikaler Glaube bedeutet, das Leben radikal anzunehmen? Wie wäre es denn, wenn Gott in jedem Leben wirkt und dabei ist, bei Frommen und bei Zöllnern und Sündern? Und wie wäre es, wenn in diesem unkontrollierbaren Leben Gott nicht darauf achtet, was wir alles nicht geschafft haben, sondern er in allen Brüchen treu an unserer Seite bleibt? Wie wäre es denn, wenn Gott diesen Weg zu uns immer wieder sucht und geht? Wäre das nicht ein sicherer Boden im unkontrollierbaren Chaos unseres Lebens? Wäre das nicht wahrhaftiger Glaube, echtes Vertrauen in die Güte und die Barmherzigkeit und die Führung Gottes? Wäre das nicht ein Stück Himmel auf Erden? Ja, liebe Gemeinde, genau das wäre es. Gott steht bei dir. Er ist für dich. Er lebt mit dir. Er lebt mit dir dein schönes und dein manchmal bretthartes Leben. Und es braucht kein Fasten und keine Abkehr von dem Leben, um Gott zu finden und zu spüren. Und die Gebote Gottes, sie sind nicht dafür gemacht, um dir die Liebe Gottes zuzusichern. Alles, was die Pharisäer und die Johannesjünger mit ihrem Fasten erreichen wollten, das ist doch schon längst da. Jesus steht doch schon vor ihnen, aber sie sehen es nicht. In Jesus wird doch endlich greifbar, dass Himmel und Erde sich berühren. Sie stehen vor dem Bräutigam, sie sind eingeladene Hochzeitsgäste. Sie sollten feiern und das Leben genießen. Sie sollten essen und trinken und tanzen und lachen und sich freuen. Und sie fasten. Wie tragisch ist das doch. Diese Botschaft von Jesus, diese gute Nachricht von Gott und von seinem Königreich, das Jesus immer wieder mit der Feier einer Hochzeit vergleicht, diese Botschaft, sie passte einfach nicht in die Lebenswirklichkeit und zu dem Glauben der Pharisäer. Und wir, passt diese Botschaft denn zu uns und zu dem Leben, das wir führen? Wir für uns, wir als Familie, wir als Gemeinde? Können wir diese Worte Jesu, die so viel Sprengkraft besitzen, überhaupt annehmen? Auch Jesus scheint diese Frage zu bewegen und so gibt er uns noch zwei Bilder an die Hand zum besseren Verstehen. Er sagt: Niemand flickt ein altes Kleid mit einem neuen Stück Stoff, sonst reißt das neue Stück wieder aus und der Riss im alten Stoff wird noch größer. Auch füllt niemand jungen Wein in alte Schläuche. Er gärt ja noch und würde die Schläuche zum Platzen bringen. Und der Wein samt den Schläuchen wäre verloren. Nein, jungen Wein füllt man in neue Schläuche. Mit diesen Worten macht Jesus deutlich, dass seine Worte die alten Vorstellungen grundsätzlich in Frage stellen. Seine Botschaft hat eine Sprengkraft, die allem Alten gefährlich wird. Schneider und Küfer haben diese Worte Jesu sofort verstanden. Ein frisch gewebter Stoffflicken zieht sich beim Waschen noch zusammen und er zerreißt damit das alte Kleidungsstück. Und junger Wein gärt noch so stark nach, dass er die alten Weinschläuche regelrecht aufsprengt. Gott finden, das Leben finden, frei werden, das geht nur ganz oder gar nicht. Es geht nur so, wie Jesus es gezeigt hat, indem wir uns auf seinen Weg des Lebens einlassen. Und das bleibt eine immer neue Herausforderung. Denn was Jesus hier vorschlägt und vorlebt, will dem Leben, den Beziehungen und der Gnade Gottes alle Bedeutung einräumen. Es geht darum, das eigene Leben und alles, was wir sind, im Guten wie im Schlechten anzunehmen. Wir sollen voller Freude, voller Hingabe, wir sollen voller Lust leben, weil Gott es so will. Und wenn ihr als Einzelne etwas von dieser neuen Botschaft in euer Leben einwebt, dann wird es alles andere verändern. Es wird das Alte aufsprengen. Ihr werdet erkennen, dass Gott nicht jenseits dieser Welt und jenseits des Lebens zu finden ist, sondern mitten darin. Wenn du Johannes in die Wüste folgen willst, an den Ort des Todes, um dort ein freudloses Leben zu führen, dann tu das. Glaub aber nicht, dass dich das nur ein Stück dem Leben näher bringt, das Gott für dich im Sinn hat. Und wenn ihr euch an Regeln und Gebote klammern wollt, um euer Leben irgendwie zu kontrollieren, dann tut das. Glaubt aber nicht, dass dieser Strohhalm euch im Sturm des Lebens vor dem Ertrinken retten wird. Nichts von alledem hilft, auch dann nicht, wenn wir das in einer Kirche praktizieren. Und auch wenn unsere baptistischen Vorväter in vielem genau so gelebt haben und auch wenn es unserer Tradition entspricht und wir deswegen immer wieder denken, ach komm, so falsch kann das doch alles nicht sein. Oder wenn wir denken, wenigstens ein bisschen Abkehr von der Welt und einige wenige religiöse Regeln, das muss doch irgendwie helfen. Nein, das tut es nicht. Wer beim Fest des Lebens dabei sein will, der muss feiern und kann nicht fasten. Wer Gott im Leben finden will, der muss sich zuerst eben auf dieses Leben einlassen. Und Gott wird dann in all dem bei uns sein. Er wird im Leben mit uns feiern und er wird an unserer Seite sein, wenn wir scheitern. Er wird unser Leben tragen, wenn es ins Bodenlose zu fallen droht. Er wird das Leben aufrichten, wenn es abknickt. Und er wird neues Leben schenken, wenn es abstirbt. Ja, diese Worte sind unbequem, sie haben Sprengkraft und sie stellen vieles aufs Äußerste in Frage, was in Kirche und Gemeinde so läuft. Das ist zweifelsfrei richtig und das hat Jesus ja auch unverhohlen zugegeben. Aber er war überzeugt von diesem Weg. Heißt das nun, dass alles Fromme und alles kirchliche Leben bedeutungslos ist? Nein, auf gar keinen Fall. Das wäre wohl der falsche Schluss. Bleiben wir mal beim Stein des Anstoßes, beim Fasten. Jesus hat auch gefastet, das ist sicher. Aber eben nicht als Flucht vor dem Leben, sondern als natürliche Ergänzung zum Feiern, zum Essen und Trinken. Er hat nicht gefastet, um irgendwelche Gebote zu erfüllen oder um sein Leben abzusichern. Nein, Jesus hat gefastet, um in seinem vielbeschäftigten Leben, das von der Begegnung mit vielen, vielen Menschen geprägt war, ganz bei sich und ganz bei Gott zu sein. Er hat gefastet, weil es ihm und seiner Beziehung zu seinem Vater, zu Gott, gut tat. Jesus hat in großer Freiheit gefastet, ohne jede Vorschrift und deswegen, und das ist das Spannende, umso gewissenhafter. Und darin ist uns Jesus ein Vorbild, dem wir nacheifern. Denn in dieser Weise wird der Glaube das Leben tragen. Fromm sein, die Bibel lesen, beten, fasten, den Gottesdienst besuchen, ist nicht ein Gegenentwurf zum Leben. Diese Dinge sollen der Freude und dem Feiern nicht entgegenstehen. Und bei Jesus bleibt dann zusammen, was zusammen gehört und was wir immer wieder mühsam auseinanderreißen. Echtes Leben in Freiheit und in Freude und echter, konsequenter, ernsthafter Glaube, Lust und Heiligkeit. Wenn wir begreifen, dass beides zusammen sein kann, zusammen sein darf, ja, zusammen sein muss, dann erwächst daraus eine große, große Freiheit und eine noch größere Ernsthaftigkeit im Glauben. Das Buch Prediger drückt es so aus: Darum iss dein Brot und trink deinen Wein und sei fröhlich dabei. So hat es Gott für die Menschen vorhergesehen und so gefällt es ihm. Nimm das Leben als ein Fest, trage immer frische Kleider und sprenge duftendes Öl auf deine Haare. Genieße jeden Tag, alle Tage deines Lebens, das Gott dir unter der Sonne geschenkt hat. Was für eine Freude! Das Leben mit Gott nicht betrauern, sondern bei ihm die Lebensfülle finden. Nicht fasten, sondern feiern. Amen.